Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welche Todesszene eines Filmcharakters wir nie vergessen werden und was das Nervigste an den aktuellen Streamingdiensten ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wieder mal eine wilde Fragerunde. Wir haben wieder 9 wundervolle Fragen für euch rausgesucht und beantworten die so gut es geht. Der Niklas legt direkt los.
Alright, die erste wilde Frage. Welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin hat für euch die beeindruckendste Typveränderung in der Karriere hingelegt?
Finde ich direkt einen guten Aufschlag. Und ich war zuerst unterwegs bei Leuten, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht eher so die Comedy-Schiene und dann ernst geworden. Dachte zuerst an Jonah Hill, aber der ist immer noch sehr viel in der Comedy-Schiene unterwegs. Und bin dann tatsächlich in die andere Richtung gegangen und nehme daher Daniel Radcliffe. Weil ich finde, vom Harry Potter-Darsteller so irgendwie eine total ernste Rolle, mit der er so vom Kindlichen aufgewachsen ist zum erwachsenen Harry Potter, wo es noch ein bisschen düsterer wurde. Und dann kam danach noch die Frau in Schwarz, auch noch so eher dieses Düstere, das passte, finde ich, ganz gut, zu nach den Harry Potter-Teilen die Frau in Schwarz zu machen. Und dann kamen halt ganz viele von diesen abgefahrenen Filmen, dieses Akimbo Gun, glaube ich, oder so heißt der oder so.
Ganz Akimbo,
so rum, genau. Dann Horns, glaube ich, hieß der. Dann hier Swiss Army Man. Also einfach so richtig viele abgefahrene Filme, die einfach nur auf Spaß ausgelegt sind und die irgendwie total extravagant sind. Und das finde ich einfach super cool, dass der sich da in Rollen einfach ausprobiert, wo er sagt, okay, das ist so crazy, das möchte ich einfach austesten. Deswegen fand ich Daniel Radcliffe da einen sehr guten Pick.
Finde ich auch verdammt gut, ja. Gefällt mir auch besser als meiner. Meiner ist nämlich Jonah Hill tatsächlich. Du hast vollkommen recht, der ist immer noch so im Comedy-Business so ein bisschen mehr drin. Aber ich finde einfach, wenn man jetzt so an Superbad, Männertrip, 21 Jump Street denkt, das ist natürlich asozial, dass man das so betrachtet. Aber früher war das einfach immer dieser dicke, pummelige Typ, den man auch nicht sehr sonderlich beachtet hat. Das heißt, man hat da irgendwie gefühlt weniger aufs Schauspiel Wert gelegt. Auch wenn du dir jetzt nochmal Superbad anguckst, der hat schon ein krasses Schauspiel da drauf. Der hat es da schon komplett drauf. Aber ich sag mal, durch so seine Entwicklung dann über Wolf of Wall Street, bei Django ist der drin.
Moneyball,
Don't Look Up. Der ist irgendwie greifbarer geworden und du kannst dich ein bisschen mehr so auf den konzentrieren. Der ist nicht mehr einfach nur dieser Klischeedarsteller und hat ziemlich drauf. Deshalb finde ich, der hat eine richtig coole Entwicklung hingelegt. Und ja, Jonah Hill, guter Typ.
Ja, war ich auch auf meiner Auswahl hier, die ich bereitgestellt habe. Ich habe im Endeffekt aber tatsächlich einen genommen, wo ich die größte Gefahr hatte, dass Marcel den nimmt. Ich habe Bryan Cranston genommen. Einfach von dem Malcolm in the Middle Dad zu Walter White ist halt schon wirklich crazy. Und vor allem, dass er halt in beidem so hervorragend ist und diese Range halt zeigt. Die Range hatte er schon vorher. Hat ja eine sehr lange TV- und Filmografie, also hat er schon sehr viel Kram gemacht. Aber dass dieser Umbruch von Malcolm in the Middle auf der einen Seite und Walter White in Breaking Bad auf der anderen Seite, finde ich schon, das ist schon ein hartes Pendel, ja.
Aber ist das überhaupt so unterschiedlich? Ich meine, er ist beide Male Familienvater.
Ne?
Ist doch fast dasselbe eigentlich.
Ich liebe auch die ganzen Edits, die es gibt zwischen den beiden Serien. Also das ist einfach herrlich. Was so wunderbar kontrastiert ist.
Weil er das aufwacht und alles nur geträumt hat oder irgendwie
so. Ja, es gibt so viele davon und alle sind super.
Ja. Nee, finde ich natürlich super. Also kann ich natürlich nur zustimmen. Und auch Jonah Hill, also bin ich natürlich auch bei dir. Der hat sich schon krass entwickelt, das auf jeden Fall. Ich würde aber direkt mal mit der zweiten Frage weitermachen. Und zwar würde ich da tatsächlich mal direkt ein bisschen optisch werden. Und zwar habe ich euch gefragt, welches ist denn das beste Filmplakat?
Habe ich mich schwer mitgetan. Also ich habe natürlich Filmplakate mir nochmal angeguckt, noch und nöcher, und bin super viel durchgegangen. Dabei finde ich es erstmal interessant, wie Filmplakate, du hast ja irgendwie immer so diese Schubladen, ne? Entweder hast du so eine Figur, die im Vordergrund ist, oder du hast 80.000 Sachen, die in dieses Filmplakat reingeballert wurden, wo ich weniger ein Fan von bin. Ich bin im Endeffekt mit Scarface gegangen, weil das nicht so vollkommen überfrachtet ist. Der Niklas wird das hier jetzt auch einblenden. Das heißt, du hast eigentlich nur schwarz und weiß, Scarface in rot drüber stehen und sonst relativ wenig Ablenkung. Und ich finde es einfach geil, wie Al Pacino so in dieser Mitte ist. Dieses Mittelding von schwarz und weiß, gut und böse oder wie auch immer man das sehen will. Das sieht optisch einfach richtig cool designt aus und ist mir schlicht genug, dass ich es richtig, richtig cool finde. Deshalb Scarface.
Ich bin da auch so in meinem Kopf so die WGs durchgegangen, auf denen man früher so auf Partys war, weil man halt immer diese, es gab so ein paar typische Poster, die man in fast jeder WG gesehen hat oder sowas oder bei jedem Filmfan.
Sag mal drei.
Pulp Fiction.
Ja. Yeah.
From Dusk Till Dawn war auch sehr beliebt tatsächlich. Drive hat man später dann viel gesehen. Und Herr der Ringe natürlich mit diesen zwei Dudes, die Hand nach vorne halten und den Boten unten. Auch ein sehr beliebtes Plakat.
Ja.
Wenn ich jetzt weiter überlegen würde, würden mir auch noch mehr einfallen. Und ich finde interessant, weil Filmplakate haben ja so ein bisschen an Bedeutung verloren, würde ich sagen. Früher war das ja noch so eins der zentralen Marketing-Sachen, dass du irgendwie das Plakat irgendwo in der Stadt siehst und denkst, so, ach krass, das sieht ja nach einem interessanten Film aus. Heutzutage ist es ja tatsächlich eher so, dass du über Trailer auf YouTube oder sowas oder über Kinotrailer oder so da landest. Ich glaube ich zumindest, vom Gefühl her, ein Filmplakat ein bisschen an.
Ja.
Verloren. Dennoch habe ich eins genommen, wo es dann das relativ aktuell ist und wo ich dann nochmal dachte, ah, das ist nochmal ein richtig geiles Plakat, weil es auch eine richtig geile Szene im Film ist. Und zwar ist es Blade Runner 2049, wie Kay nach Las Vegas reingeht. Und das ist einfach von der Farbgebung her so ikonisch und so einfach, das ist, es ist, man sieht sofort, das ist irgendwie Blade Runner und dann weißt du auch noch, es ist Blade Runner 2049, weil es dieses Orange einem so ins Gesicht schreit. Und deswegen, das mag ich sehr gerne, das Filmplakat.
Ja, muss ich auch direkt an die Szene denken, wo er reinfliegt. Also das ist geil. Ja. Und schlicht.
Genau, schlicht. Ist auch wichtig, ne, beim Filmplakat, finde ich. Überfrachtet ist meistens schlecht.
Auf jeden Fall. Also da hatten wir, glaube ich, auch alle ähnliche Gedankengänge. Ich finde es witzig, ihr beide so quasi eine Person im Vordergrund, die halt die Hauptfigur. Das ist bei meinem Pick ähnlich, nur ist die Hauptfigur kein Mensch. Ich stelle es euch einmal kurz rein. Eine Sekunde. Gespannt.
Ich hänge an der Angel.
Also zur Erklärung für die Spotify-Hörer, wir haben hier unseren WhatsApp-Chat offen, damit wir die Poster da reinposten können.
Ah. Und jetzt gerade ist es reingeflogen und es ist das Filmplakat zu Der weiße Hai. Und ich finde einfach, ich habe halt wirklich überlegt, okay, was sind so Filmplakate, die mir auch direkt wieder einfallen, weil sie irgendwie so ikonisch sind. Und ich kam dann auch erst auf E.T. und so. Und ich finde aber, Der weiße Hai, das Filmplakat ist auch on point, weil das ist auch nicht überfrachtet. Und vor allen Dingen, was ich bei dem Plakat perfekt gelungen finde, ist die Perspektive. Weil es gibt ja sogar diese, also, ja, Krankheit ist jetzt übertrieben gesagt, aber diese Angst, die nennt sich, glaube ich, Thalassophobie oder so, diese Angst vor tiefem Wasser. Also diese Angst vor diesem unergründlichen Untereinem. Und das ist genau, was dieses Plakat einfach aufgreift. So, du schwimmst so oben auf der Oberfläche, schubidu, und dann kommt halt von unten einfach dieses Monstrum. Und von daher, ich finde, das ist so ikonisch, dieses Plakat, und so on point, dass ich das eins der besten Filmplakate aller Zeiten finde.
Diese Angst kann ich mich übrigens anschließen.
Ja, ich finde das auch. Also, ich habe das schon mal gemacht, so im offenen Meer, so mit dem Boot ein bisschen raus und dann draußen schwimmen. Und ich fand's so unangenehm.
Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist fast eine Angst, die fast jeder hat, nur in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich finde das auch extrem unangenehm.
Aber mir ist es immer schlimmer geworden. Also früher hatte ich überhaupt kein Problem. Und mittlerweile finde ich das, also jetzt kann ich Open Water zum Beispiel nie wieder gucken. Das triggert mich so hart.
Ja, das gibt's auch ein gutes Subreddit zu, tatsächlich. Aber ja.
Also ich hätte auch so eine Panik, wenn man mich wirklich zwingen würde. Also ich meine, wie gesagt, da wo ich war, das war dann schon halt, da war das Wasser ziemlich tief, 20, 30 Meter. Konntest halt nicht mehr unten sehen, aber du hattest noch den Strand in Sichtweite und so. Wenn ich mir vorstelle, jemand würde mir sagen, ich müsste im offenen Meer, wo ich keine Küste sehe, schwimmen. Ui.
Ja.
Danke, nein.
Das ist schon scary, das bin ich auch. Meister Toben.
So, ja, was im Alter auch mehr wird, sind die Falten, außer bei ein paar Leuten. Und deshalb ist meine Frage, welche Schauspielerin oder welcher Schauspieler scheint am wenigsten zu altern?
Ja, gute Frage. Und ich habe absichtlich keinen klassischen Pick da genommen. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, als ich The Boys geguckt habe, dass ich finde, Carl Urban altert sehr wenig. Weil ich musste überlegen, schon bei Herr der Ringe war er dabei, in der Eomir. Und ich finde irgendwie, der Dude ist über 50 und der, also ja, man sieht ihn ein bisschen, aber ich finde, der altert nicht so wirklich. Also so, deswegen ist meine Antwort Carl Urban.
Obwohl der in den letzten The Boys-Folgen, aber es liegt ja auch daran, dass er so geschminkt wird und alles. Ja,
stimmt.
Bisschen fertig aussieht.
Nee, finde ich gut, cool. Aber also für mich, das war die Frage, wo ich am wenigsten nachdenken musste, weil für mich gab es da nur eine richtige Antwort und es ist natürlich Paul Rudd. Wir hatten ihn alle wahrscheinlich auf dem Schirm.
Oh, also nicht einen anderen auf dem Schirm.
Ich habe okay. Nicht. Ich habe den du wahrscheinlich denkst.
Ja. Ah ja, interessant. Da bin ich sehr gespannt, was bei euch war. Für mich ist es eindeutig Paul Rudd. Also gefühlt ja, sieht er immer noch aus wie Mitte 30 und er ist mittlerweile 55. Ich glaube sogar, dass es im Internet da schon verschiedene Memes zu gibt, was der eigentlich macht, dass der einfach nicht altert. Also ich finde es bei dem ganz extrem. Deswegen war da für mich die Antwort sofort klar.
Ja, sehe ich auch. Memes gibt's aber zu einigen. Also die beiden habe ich nicht, aber Jennifer Aniston und Morgan Freeman wären da auch noch ganz weit oben. Wen ich aber habe, ist Keanu Reeves.
Ja, und Keanu Reeves war
das. Ah, ist auch gut.
Ja, der ist jetzt gut. Ungefähr 60 Jahre alt, der Typ. Und das finde ich richtig abgefahren. Also abgesehen von der Optik im Gesicht, aber insgesamt auch wie der sich jetzt im letzten John Wick bewegt hat und sowas.
Das ist crazy, wenn ich an John Wick 4 denke und das ist
was 60. Ist 59 Jahre gerade.
Das ist schon
crazy. Und ja, also bei dem könnte ich mir noch vorstellen, also weiß ich nicht.
Ja. Ich hab da noch auch eine Schauspielerin tatsächlich und dachte, vielleicht nimmt die einer von euch, deswegen habe ich sie nicht genannt. Anne Hathaway. Anne Hathaway hält sich auch wirklich extrem. Also.
Aber bei der habe ich jetzt letztens irgendwelche Vergleichsbilder gesehen, wo die wohl auch mit Botox und alles amtlich arbeitet. Aber das weiß man ja auch bei den ganzen Leuten
nicht. Das will ich nicht ausschließen. Das, vielleicht hat sie auch einfach nur den besten Chirurgen. So, maybe. So. Ja. Aber jetzt habe ich letztens, als wir Eileen gesehen haben, wo Anne Hathaway diesen Marilyn Monroe-Psychologin spielt. Ah. Erinnerst du dich an den? Das habe ich gedacht, so, boah, die ist auch immer noch, sieht immer noch sehr jung aus für ihr Alter.
Ist sie, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber ja, die ist ja auch schon länger im Business.
Alrighty, das war die erste Runde. Die zweite Runde folgt sogleich. Welchen Film würdet ihr gerne nochmal aus einer anderen Erzählperspektive sehen?
Ich fand die Frage erstmal super spannend und dann tatsächlich super schwer. weil mein Problem wirklich war, ich hatte dann, also mein erster Gedanke war Memento aus Sicht von Teddy. Also von dem Kumpel quasi.
Wär schon spannend.
Ja, ja, ja. Ich fand's auch spannend, aber dann dachte ich mir, irgendwie macht das ja den Sinn des Films kaputt.
Ja, das ist die Sache.
Ja. Weil der eigentliche Film ja genau darum geht, dass du ihm nicht weißt, was passiert. Aus Teddys Sicht wäre das ja einfach nur wirr irgendwie. Also deswegen fand ich es schwierig. Und ich glaube, ich bin jetzt auch am Ende war mein Tipp jetzt einer, der fast schon so ein bisschen in diese Spin-off-Richtung auch geht. Und zwar Dark Knight aus der Sicht von Alfred. Und zwar, wie quasi, also sein Zwiespalt zwischen, okay, inwiefern bin ich irgendwie verantwortlich für ihn und ich fühle mich, das ist ja irgendwie wie so eine Art Sohn, aber ja auch irgendwie nicht. Und ich sehe irgendwie seinen Verfall und seine psychischen Probleme, die er da hat. Und gleichzeitig möchte ich aber auch einfach sehen, was Alfred den ganzen Tag über macht. Ich möchte aber wissen, ja, was macht der den ganzen Tag auf dieser Mansion? So, also ich meine, gut, da gibt's schon echt viel zum Saubermachen, aber Alfred ist jetzt auch nicht so der klassische Putzmann. Also der wird ja bestimmt irgendwelche coolen Hobbys haben oder geht der mal runter und probiert so ein paar von den Gadgets aus oder was macht der da den ganzen Tag? Das würde mich schon interessieren. Ja. Aber natürlich als Kerngeschichte, weil es soll ja noch irgendwie um den Hauptfilm gehen, halt aus seiner Sicht die Entwicklung Batmans über diesen Story-Arc hinweg sozusagen.
Ich find's geil, wenn der gerade irgendwie so Doku oder sowas löst, so voll in seiner Ruhe ist und dann kommt wieder Batman da an und ist so komplett waste, verprügelt und dann, oh, come on.
Ja. Ach, ja. Das ist spannend.
Finde ich ehrlich. Ich war auch relativ schnell in Richtung Spin-Offs, deshalb fand ich es auch schwierig. Einmal fände ich spannend Harry Potter aus Sicht von Voldemort. Also wie der so groß wird und so. Das nimmt natürlich dem Originalfilm Zauber, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, die ganzen Sichtweise zu bekommen. Fände ich auch bei Herr der Ringe aus Sicht der Orks, was wir in Ringe der Macht so minimal hinbekommen, aber das ist natürlich eine Katastrophe. Bin aber jetzt am Ende gelandet bei Wie heißt er? Carl Henretty aus Catch Me If You Can. Und zwar fände ich es lustig, nachzuvollziehen, wie er die ganze Zeit versucht, Frank Abagnale zu jagen und weiß ich nicht, dann entwischt er einem und dann versucht er da weiter irgendwie ein bisschen Detektivarbeit zu machen und kriegt, weiß ich nicht, von seinem Boss immer einen drüber, dass er es nicht schafft. Fände ich auch eine interessante Perspektive. Aber ich glaube, jede Perspektive wird immer den Originalfilm ein bisschen zerstören.
Ja, das ist in eine sehr ähnliche Richtung gedacht wie ich. Ich hatte auch als eine Option Harry Potter aus der Sicht von Draco Malfoy. Oh, das fände ich auch richtig cool.
Ja.
Also auch einfach dann seine Familie zu sehen und so, wie er das erste Mal nach Hogwarts kommt so und alle, oh, da ist Harry Potter und der denkt sich so, oh, jetzt ist da dieser Dude, ey, was soll das und sowas. So. Und das so ein bisschen auch aus seiner Perspektive zu spinnen, die einzelnen Geschehnisse, irgendwie fände ich sehr interessant. Und was ich mal cool fände, was in dem Film auch schon so ein bisschen drin ist, Troja aus der Sicht von Hector.
Hector!
das fände ich auch richtig cool. Oder aus der Sicht von Paris, je nachdem, in dem Film kommt Paris so schlecht weg irgendwie. Mhm. Aber das so mehr aus der trojanischen Sicht, den Film nochmal zu sehen, das fände ich auch cool gefunden. Ja.
Oh ja.
Ich bin dran, ne?
Ja, genau,
Marcel.
Ja.
Genau, und zwar möchte ich gerne von euch wissen, welches gesellschaftliche Ereignis der letzten 2 Jahre sollte eurer Meinung nach verfilmt werden?
Ja, fand ich mit die schwierigste Frage, weil ich so Antworten wie, weiß ich nicht, Ukraine oder Israel-Konflikt fand ich zu, weiß ich nicht, dann hast du da direkt irgendwie so einen Kriegsfilm und es geht alles mehr in Richtung Doku und ich weiß nicht, was so die Moral der Geschichte sein könnte. Deshalb habe ich mir jetzt eine Person rausgesucht, die vor 2 Jahren sehr präsent war, die mittlerweile wahrscheinlich viele wieder vergessen haben, Mahsa Amini. Das ist die Iranerin, die durch Polizeigewalt irgendwie zu Tode kam, weil die irgendwie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Ist etwa 2 Jahre her und war somit der Auslöser, warum, sag ich mal, diese Frauengerechtigkeitswelle, Menschenrechtsaktivisten und sowas im Iran dann so hochgekocht sind, wo es da super viele Demonstrationen zu gab. Und weil kurze Zeit vorher, sag ich mal, ja, ziemlich viele Frauenrechte eingeschränkt wurden im Iran. Also eine spannende Thematik, die man, glaube ich, nie zu viel erzählen kann. Und was da halt interessant ist, sag ich mal, dieser Verlauf, wie sie zu Tode gekommen ist, weil das lief schon echt unangenehm ab, sagen wir es mal so. Und dann aber auch, wie das Ganze vertuscht werden sollte, wie die Medien das aufgegriffen haben und vor allem, wie dann aber auch Menschenrechtsaktivisten und Journalistinnen versucht haben, Licht ins Dunkel zu bringen. Und das ist eine wichtige Thematik und eine spannende Thematik, deshalb würde ich diesen Film wählen.
Finde ich stark.
Finde ich auch stark. Also, das schreit auch sehr nach einem Film tatsächlich. Und würde mich auch nicht wundern, wenn wir den tatsächlich zu sehen bekommen in so vielleicht 3-4 Jahren. Ich habe etwas genommen, was so schon ein Riesending war, was hier in Deutschland noch nicht ganz so groß durch die Medien gegangen ist. Der Boeing-Skandal. Denn bei Boeing gab es ja jetzt in den letzten Jahren mehrere Sicherheitsprobleme bei den Flugzeugen. Da sind sehr viele...
Boeing. Ja. Ich habe Boeing gesehen, Boeing, und dachte, was ist das?
Nee. Sorry. Boeing. Also da gab es in den letzten Jahren mehrfache Sicherheitslücken bei der Produktion der Flugzeuge. Und die Whistleblower, die das veröffentlicht haben, sind gestorben. 2 Stück tatsächlich, unter mysteriösen Umständen. Ist eine Riesengeschichte gewesen, ist durch alle Medien gegangen. Und der Konsens davon ist so tatsächlich, dass die umgebracht wurden, also eliminiert wurden. Und das ist wirklich etwas, was, also da ist noch nicht alles geklärt, das ist alles noch so ein bisschen im Grauen. Aber der Boeing-Skandal... Ich sehe da so ein bisschen sowas wie hier der George Clooney-Film, wie heißt der noch?
Ice of March?
Nee. Nee, nicht Ice of March, sondern wo der den Anwalt spielt. Oh Gott, wieso fällt mir jetzt der Film gerade nicht ein? Egal, vielleicht später. Aber so ein Unternehmensdrama quasi, wo gezeigt wird, was da alles hinter verschlossenen Türen so gemacht wurde. Mhm. Das fände ich sehr, sehr spannend. Und ich finde auch generell den Skandal sehr spannend. Also es ist nämlich schon weird. Da ist der erste gestorben Und dann ist irgendwann ein zweiter Whistleblower rausgekommen und zwei Tage später ist der gestorben. Und alle nur so, das kann doch nicht wirklich passiert sein. Und dann ist das wirklich passiert. Also das,
Habe ich nicht, also Boeing-Skandal, ja. Klar, aber mit den Whistleblowern ist für mich gerade komplettes Neuland.
Das habe ich auch nicht so mitbekommen, aber das mit dem Boeing-Skandal auch an sich ist schon gut, aber wenn es natürlich noch diesen Twist hat, ist natürlich noch besser, ja.
Müsst ihr mal schauen, dass Michael Clayton. Michael Clayton ist der Film. Da geht es um ein Pharmaunternehmen, was versucht, eine Studie zu unterdrücken und da, sage ich mal, sterben auch Menschen dabei. Und so in dem Stil würde ich mir, ich mag Michael Clayton auch sehr gerne vom Film, würde ich mir den Boeing-Skandal aufgearbeitet vorstellen, ja.
Finde ich auch super spannend. Also finde ich schon zwei sehr gute Ideen. Bei mir war es am Ende auch so, ich hatte dieselbe Überlegung wie du, Tobi, mit so Israel-Palästina oder dachte ich auch irgendwie Erdbeben in der Türkei und so, aber das ist dann alles immer so katastrophenkriegsmäßig und bin dann auch eher in so eine Richtung von Oppenheimer gegangen. Und zwar im Dezember 2022 ist es zum ersten Mal gelungen, dass bei einer Kernfusion mehr Energie herausgekommen ist, als man hereingesteckt hat. Zwar nur für einen kurzen Zeitraum, aber das würde ich als Aufhänger nehmen. Das heißt, tatsächlich bei euch sind ja wirklich die Ereignisse tatsächlich Zentrum. Bei mir wäre das eher jetzt der Aufhänger, um quasi einen Film darüber zu machen. Kernfusion im Rahmen der globalen Erwärmung, ne, also im Sinne von, okay, als das Wunder, also als die Wundermaschine, um Energie zu erzeugen sozusagen, die so die Energiekrise auf der Welt quasi lösen könnte. Und dabei eben ja immer dieses Spannungsfeld zwischen Lobbyismus und Forschung. Zwischen, also sowohl hat man dann da verschiedene Machtspiele, wer möchte wovon profitieren, hat dann aber auch wissenschaftliche Durchbrüche, inwiefern werden die dann vielleicht auch teilweise blockiert. Dann gibt es aber natürlich auch wieder Rückschläge, auch die internationalen Aspekte, also inwiefern arbeiten die Länder da miteinander oder gegeneinander, also wo geht es da mehr um persönlichen Erfolg, wie wir es auch gesehen haben bei Corona mit der Impfforschung, ne, da ist ja natürlich auch für die ganze Welt relevant, aber wer ist halt der Schnellste, wer hat das beste Mittel und da halt solche Aspekte ja in so einer Art so ein bisschen Polit-Naturwissenschaftsdrama. Also ist jetzt so grob gezeichnet, aber ich finde es einfach ein spannendes Thema mit der Kernfusion und glaube, da könnte man sowas in Richtung Oppenheimer halt, so in diese Richtung stelle ich mir das Ganze vor.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, welche Gefahren damit auch einhergehen. Das ist
auch das, genau, auch das. Ja, also ist jetzt nicht ganz so konkret wie bei euch. Ich kann mir eures noch konkreter vorstellen, weil dies so, ja, so zentrale Anlässe sind. Aber ich finde einfach dieses Thema spannend mit Kernfusion, weil es immer mal wieder aufkommt, so, und dann hört man wieder zwei, drei Jahre gar nichts und dann heißt es wieder neuer Durchbruch und irgendwie finde ich das spannend.
Ich liebe auch immer diese wissenschaftlichen Durchbrüche. Das sind immer krasse Sachen, aber es hört sich, wenn man Laie ist, immer so an, als hätten die so, weiß ich nicht, wären die so einen Millimeter vorangekommen.
Ja.
Ich habe tatsächlich, also in meiner Bachelorarbeit habe ich über Kernfusion geschrieben. Und es gibt da diese, die Konstante der Kernfusion. Und die ist, dass in 50 Jahren, dass das ökonomisch quasi viable ist für das Energienetz. Und diese Konstante gibt es halt seit 70 Jahren oder sowas. Also, dass immer gesagt wird, okay, so grob in 50 Jahren können wir Kernfusion endlich nutzen. Ist, glaube ich, ein bisschen überholt jetzt. Also, die haben da wirklich schon Fortschritte gemacht und ich finde das auch super spannend und irgendwie, also, es ist auch wirklich so ein Future-Thema, wo du denkst, wenn das funktioniert, dann ist es einfach richtig, richtig nice. Aber ja, das, also, auf jeden Fall ein interessantes Thema, kann man bestimmt super guten Film drüber machen.
Ja, denke ich auch. Es geht weiter mit meiner nächsten Frage. Was nervt euch am meisten an den Streamingdiensten oder an einem spezifischen Streamingdienst?
Ja, also das mit der Werbung habe ich jetzt mal rausgelassen. Vielleicht kommt das gleich bei euch noch. Aber ich habe jetzt ich habe jetzt was sehr Spezifisches genommen. Und zwar hasse ich es, wenn ein Film auf einer Streamingseite ist und ich habe keine Optionen für Audio und Untertitel. Das kommt super häufig vor, dass du denkst, ah cool, da ist der Film. Und dann hast du den nur in Deutsch und hast keine, also beim Deutsch bräuchte ich die Untertitel auch nicht. Oder du hast den nur in Englisch und hast keine Option für Untertitel. Das kommt relativ häufig vor, finde ich super nervig. Wenn ich einen Film sehen will, dann will ich den in der Sprache gucken, wie ich der entweder gedreht wurde mit Untertiteln dann. Oder wenn ich ihn auf Deutsch gucken will, dann in Deutsch. Und ja, also das nervt mich tatsächlich. Das hätte ich gerne verbessert.
Finde ich auch einen sehr guten Punkt. Ist mir auch bei Amazon häufiger aufgefallen, dass es die dann da nur auf Deutsch zum Beispiel gibt und du gar nicht die Option hast. Finde ich auch nervig.
Bei Amazon hast du es sogar noch teilweise, wenn du den Film kaufst. Also wenn du, und dann auf einmal stellst du fest, Moment, ich habe den jetzt nur auf Deutsch gekauft.
Ja. Sollen wir auf Englisch kaufen?
Ja, genau. Und da denke ich mir so, das ist ja eine absolute Frechheit. Das kann doch nicht so schwierig sein, dass ihr da die andere Tonspur habt.
Aber nee, eigentlich nicht. Nee. Also ist ja, wenn du dir eine DVD kaufst, hast du ja auch irgendwie 12 Tonspuren, ja, ne? Also es ist schon ein bisschen dreist, das sehe ich. Aber ja, ich muss natürlich das Thema Werbung aufgreifen, weil das finde ich einfach noch viel dreister. Also und jedes Mal jetzt, wenn ich vergesse es immer wieder. Und dann suche ich so einen Film bei Amazon Prime oder eine Serie und starte die und kriege erstmal 1:20 Werbung ins Gesicht gedrückt und denke mir nur, wie frech ist das eigentlich? Also ernsthaft. Ich meine, klar, die haben dieses Combo-Paket mit natürlich Prime-Versand und du hast halt Prime-Video mit drin. Aber trotzdem, ich bezahle ja de facto im Monat Geld dafür und schaue mir dann trotzdem Werbung an. Wir haben gestern Abend eine neue Serie angefangen und da kam am Anfang 1:30 Werbung und ich habe einen Sleep-Timer gestellt auf 10 Minuten. Ja, auf 10 Minuten. Und kurz bevor der Fernseher 10 Minuten vom Schaltegold.
Ich muss jedes Mal dran denken.
Schön. Ah, Stäuber, stirbt nie. Und noch bevor der Sleep-Timer ausging, kam schon der nächste Werbeblock mit 1:30. Und das fand ich wirklich, ich finde das wirklich einfach frech. Und es ärgert mich auch maßlos. Und deswegen musste ich das einfach nennen. Auch wenn es das offensichtlich ist, ich weiß. Aber da muss man das offensichtlich auch einfach mal sagen und sagen, dass ich das eine absolute Frechheit finde und dass ich echt hoffe, dass die anderen Streaming-Dienste sich da nicht anschließen werden.
Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, alle werden bald da die Werbung haben. Ich glaube, das ist sehr lukrativ, weil bei Netflix hast du ja auch schon die Option, dass du das günstigere nimmst mit Werbung und die werden das wahrscheinlich alle machen und sagen, aber du kannst auch 5 Euro mehr bezahlen, dann kriegst du keine Werbung mehr.
Ja. Wie bei YouTube halt auch, ne? Ganz lange kostenlos gewesen und dann irgendwann, ach ja, wir machen Werbung und dann, ach, es gibt aber auch die Option ohne Werbung. Musst halt 10 Euro im Monat zahlen für Premium.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde Werbung nämlich auch einen super guten Pick.
Ich kann sagen, wann die Werbung kommt bei uns im YouTube-Video. Ich mache jetzt genau auf den Punkt.
Ich finde nämlich tatsächlich das Schlimmere, nicht am Anfang die Werbung, sondern wenn du so immersiv in so einem Film drin bist oder in der Serie und dann auf einmal so, und dann kommt so eine Werbung, die, wenn du einen ruhigen Film hast, kommt auf einmal so eine super rockig, peppige Werbung oder irgendwie sowas und das wirft mich so raus. Ich hasse das sehr. Ja. Deshalb habe ich jetzt, oder du warst durch, ne? Oder
ja, ich war fertig, ja.
Deshalb nehme ich jetzt, ich hätte auch Werbung, aber was mich auch noch nervt, ist so, wenn das so ein ganz schlechtes Interface hat, dass du da so durchklickst und das läuft so ein bisschen buggy oder du siehst überhaupt nicht, du siehst nur ganz klein dieses Bild davon, siehst aber nicht, welcher Film das ist oder gar nichts, weil das nicht groß wird oder du hast keine Schrift mehr darunter. Und ich finde, auch da haben ganz viele Streaming-Dienste ja ein ziemlich schlechtes Interface. Also gerade Disney Plus und Apple TV, ja, fallen mir da gerade ein.
Ich finde Wow TV hatte.
Wow ist auch, ja.
Lange hatte das schlechteste Interface, was du dir irgendwie nur vorstellen konntest.
Ja.
Ja. Also. Was mich am meisten genervt hat, ist, als du das WowTV, wenn du das auf dem PC hattest, ist mittlerweile nicht mehr so. Aber früher hat das dann immer so einen separaten Player geöffnet.
Ja, genau.
Ja, und das stimmt. Hat so grottig funktioniert, wenn du irgendwie eine andere Folge gucken wolltest oder sowas und dann bist du rumgesprungen und der wusste nicht, wo du bist und so weiter. Das war so ein Albtraum. Haben sie jetzt mittlerweile nicht mehr tatsächlich, aber
vor einem Jahr oder so war das
noch. Ja, das war lange so.
Das war wacky, ja.
Und die Apps waren auch nicht so viel besser. Also das,
nee.
Gut, dritte Runde. Welche Todesszene eines Filmcharakters werdet ihr nie vergessen?
Ich kenne Marcells Antwort.
Kennst du?
Nee, ich habe eine Tendenz, aber
nee, ich glaube nicht so. Ich glaube, du liegst falsch.
Nicht klassisch König der Löwen?
Es ist nicht Mufasa. Auch wenn ich die natürlich nie vergessen werde. Ich habe natürlich auch als erstes überlegt, König der Löwen. Aber ich dachte mir, ich kann jetzt nicht in jeder wilden Fragerunde König der Löwen nehmen. Auch wenn er immer passt. Und was sagt das? König der Löwen ist ein fantastischer Film. Aber gut, kommen wir zurück zum Thema. Ich habe mich am Ende entschieden für Matt Damon, beziehungsweise den Charakter Sullivan in Departed.
Ah.
Weil das ist, finde ich, auch so eine richtig überraschende, ikonische Filmtod-Szene, wo er einfach in diesem Fahrstuhl rauffährt, so gegen Ende des Films. Was denn?
Das ist Leonardo DiCaprio.
Mit dem
stirbt später. Also Spoilerwarnung für
habe ich sie miteinander verwechselt?
Ja, ja. Ich meine, das ist der ganze Punkt von Departed, aber ja.
Ich weiß, dass Mark Wahlberg
der Schütze ist.
Matt Damon stirbt erst in der After-Credit-Scene, worum Mark Wahlberg da in die Wohnung reinkommt.
Ah, dann war's andersrum. Okay, dann gut, dass du mich verbesserst.
Jetzt bin ich aber selber verwirrt.
Ich hatte eigentlich extra nochmal nachgeschaut. Und nee,
also gefunden, Leonardo DiCaprio stirbt in der Aufzugsszene. Und Matt Damon stirbt später in seiner Wohnung, wenn
aber ich dachte, die Szene meint Marcel, wo Mark Wahlberg mit dem Fahrstuhl hochfährt, zack, Kopfschuss.
Die meine ich, genau.
Das ist doch.
Was? Jetzt bringt er alles durcheinander. Also Leonardo DiCaprio fährt mit dem Fahrstuhl und stirbt da drin.
Und nee, nicht da drin. Darum geht's. Das ist nicht die Szene, die wir meinen. Sondern die After-Credit-Szene, glaube ich.
Ja, aber das hat nichts mit dem Fahrstuhl zu tun. Das ist die Wohnung von Matt Damon.
Aber kommt mal Mark Wahlberg nicht aus dem Fahrstuhl?
Oder der kommt durch die Haustür.
Okay, dann kommt er durch die Tür. Aber das ist wahrscheinlich die Szene, die du meinst, oder?
Nee, ich meine schon die Fahrstuhlszene. Okay, ja, also ich meine schon die Fahrstuhlszene. Nee, aber dann ist es Johnny Depp. Leonardo DiCaprio. Jetzt. Warte, lass uns kurz über Fight Club reden. Ja, ich hätte einfach Mufasa nehmen sollen und dann ist es Johnny Depp.
Oder ein Traum.
Ach ja, es sind mittlerweile in meinem Zimmer hier, es ist draußen richtig warm, es sind hier, glaube ich, mittlerweile 35 Grad.
Jetzt kommen die Ausreden.
Ja. ja, aber ich meine Leonardo DiCaprio, wie er im Fahrstuhl erschossen wird, The Departed. Und damit möchte ich mein Statement jetzt endgültig schließen.
Die wirst du nie vergessen, die
sind. Nie werde ich niemals vergessen, wer und wie genau. Wirklich, hat sich so eingebrannt. Ah, Halleluja.
Oh Gott, ey.
Ja, das war jetzt ein weiter Weg.
Aber ein guter Weg. Hat mir gefallen. Und ich muss mir auf jeden Fall gleich ganz kurz Departed angucken, weil ich also, das jetzt komplett also durcheinander gewürfelt habe.
Ich bin mir gerade sehr sicher, aber vielleicht, manchmal dreht sich auch sowas im Gedächtnis, aber ich bin mir sehr sicher. Das ist so.
Nee, tatsächlich war mein erster Instinkt auch, dass es Leonardo DiCaprio ist. Und dann habe ich aber gegoogelt und dann stand irgendwo halt Matt Damon. Und dachte ich mir, okay, dann habe ich die durcheinander geschmissen, dann war es doch Matt Damon. Aber vielleicht stand es auch da einfach falsch. Also,
nee, aber ich meine, der stirbt ja auch, aber nur nicht.
Ja, genau. Vielleicht, weil das dann die andere Szene quasi ist.
Aber die fand ich tatsächlich nämlich sehr viel überraschender, weil das so aus dem Nichts kam und ich dachte, passiert nicht mehr viel. Und dann steht dann Mark Wahlberg einfach und sagt, tschüss.
Ja.
Okay. Todesszene. Dann ist es halt Johnny Depp.
Wo kam denn Johnny Depp her? Ist doch egal. Ja,
schön.
Okay. okay, ich nehme, was ich immer noch eine der traurigsten Szenen finde, ist oben ganz klar in der Anfangsszene. Aber ich habe mir jetzt, weil wir das schon mal öfter hatten, die Verurteilten genommen. Die Verurteilten, da gibt es einen Charakter namens Brooks Hotlin, wahrscheinlich anders ausgesprochen, der so ein super alter Tata-Greis, der aber immer so richtig knuffig war, während er im Gefängnis ist, dann wird er entlassen und ja, kleine Spoilerwarnung, der kommt einfach in dieser neuen Welt überhaupt nicht zurecht, schreibt dann irgendwo an so einen Balken noch seinen Namen, Brooks was hier, glaube ich, und er hängt sich dann. Und ich fand den halt immer so knuffig, den Typen. Deshalb hat er mich das damals sehr gepackt. Fand ich sehr traurige Todesszene.
Das stimmt. Die ist auch sehr effektiv eingesetzt da einfach.
Der Johnny Depp.
Oder war es Morgan Freeman? Ach ja. Nee, ist ein guter Pick. Finde ich auch.
Tatsächlich finde ich aber interessant, dass ihr habt gute Todesszenen genommen. Ich habe eine schlechte Todesszene genommen, die ich nie ganz vergessen werde. Und zwar ist das der Tod von Talia al Ghul in The Dark Knight Rises. Das ist die Tochter von Liam Neeson in dem Film, von der französischen Schauspielerin, dessen Namen...
Maria Cotillard?
Ja, genau, die. Die, die stirbt da auf so einem LKW-Sitz oder sowas ist es, glaube ich. Und ich das ist der schlechteste Filmtod immer noch in meinem, den ich je gesehen habe. Und in so einem sehr seriösen Film halt von Christopher Nolan, ich begreife bis heute nicht, wie das die Post-Production überleben konnte und keine Ahnung, wie viele Leute da drauf geguckt haben. Und ich kann diese Szene nicht vergessen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie an eine schlechte Todesszene denke ich daran. Und ja.
Ich Also ich habe es, scheinbar war es für mich so schlecht, dass ich es einfach ausblenden könnte, weil ich habe es gar nicht mehr so.
Ich schicke euch später mal im Gruppenchat, dann wisst ihr. Ja, zusammen mit der Departed-Szene mit Johnny Depp.
Ja, wir machen das ganz kurz mit KI noch, denn dann sieht das so aus, als wäre es Johnny Depp.
Keine Ahnung, wo der herkam plötzlich, aber gut. So, Ich bin dran mit einer neuen Frage, ne?
Mhm. Ja.
Guck mal, wie gut wir das hier noch über die Bühne kriegen. Also, meine Frage oder meine Anforderung war, pitch doch mal ein interessantes Spin-off zu einem Film oder Serie eurer Wahl immerhin.
Immerhin. Vielen Dank dafür. Ich bin da jetzt gar nicht so kreativ mehr geworden, sondern bin einfach bei Dingen geblieben, die eine coole Welt haben und wo ich gerne mehr sehe. Und das ist natürlich die ganze Game of Thrones und House of the Dragon Szenerie. Das gibt unfassbar viel her, und wer vor allem viel hergibt, gerade für alle, die jetzt gerade House of the Dragon gucken, ist Corlys Velaryon. Wie der nämlich, sag ich mal, umherreist, das ist sozusagen die ganze Vorgeschichte von ihm, wie er da unfassbar das eigene Haus so richtig reich gemacht hat, Schätze erbeutet hat, in unfassbar tollen Ländern war. Also der war irgendwie dann auch in Aschai, vielleicht war der in Valyria, der war auf irgendwelchen Inseln. Also man könnte in dieser Serie, natürlich eine Serie, einfach super viel interessante Game of Thrones Welt erkunden. Und ich glaube, das wäre geil. Da würde ich mich drauf freuen, einfach so andere Welten so ein bisschen da zu sehen. Mysterien, wie auch immer.
Man merkt, dass wir beide derzeit zu viel Zeit in Westeros verbringen. Denn ich habe Oberyn Martell genommen, aus Game of Thrones, die Red Viper. Die hat nämlich auch eine sehr bewegte Vergangenheit, die ich gerne mal auf dem Bildschirm sehen würde. Und tatsächlich ähnliche Gründe wie bei dir. Also es ist einfach so, ich liebe es einfach, in diese Welt abzutauchen und die Charaktere da nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Da gibt es noch mehr tatsächlich, also deswegen hoffentlich.
Ja. Auch ein Tod, den ich nie vergessen werde, muss ich gerade sagen.
Stimmt.
Wo du gerade
davon sprichst. Das ist natürlich
auf andere Art und Weise.
Auf andere Art und
Weise. Wie Johnny Depp da einfach den.
Ja. Also, ja, Oberyn Martell aus Game of Thrones.
Cool,
ja. Ja, bestimmt auch spannend. Ich bin nicht in Westeros unterwegs gewesen, aber ich habe auch natürlich nach Welten gesucht, die für mich noch mehr Potenzial einfach hergeben. Und ich habe den Film schon mal genannt, weil ich finde, dass das Buch halt tatsächlich einiges besser nochmal ist als der Film, obwohl ich den Film auch unterhaltsam finde. Aber das Buch finde ich nochmal wesentlich besser, und zwar Ready Player One. Und da diese ganze Welt, die da ja nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil im Prinzip beleuchtet wird, also diese ganze digitale Welt, die da aufgemacht ist mit den verschiedenen Planeten, du kannst Kämpfe machen, du kannst da irgendwie die große Liebe finden, und jeder Planet ist irgendwie anders aufgebaut, und ich glaube, da gäbe es noch sehr viel zu entdecken, und dann halt alles unter diesem Gaming-Aspekt, ne? Also wir hatten das mal mit so irgendwie vielen Easter Eggs, wo sich Spiele wiederfinden. Das hat, finde ich, super viel Potenzial, und da könnte ich mir auch zum Beispiel eine Serie vorstellen, wo man wirklich so einzelne Charaktere begleitet, wie die da in verschiedenen Welten unterwegs sind und verschiedene Abenteuer erleben. Und davon würde ich, also aber dann eben näher dran an dem, wie es halt auch im Buch beschrieben wird. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, da wäre auch noch viel Potenzial.
Ich glaube, ich muss das Buch mal lesen.
Das hast du ja, also oft erzählt. Ich habe das Buch ja nicht, ich habe mir ja das Hörbuch angehört, aber es ist wirklich wirklich anders als der Film, und ich finde wirklich besser als der Film.
Okay. Ja, okay. Ich bin da nie so drin. Also den Film fand ich ganz solide, aber viel mehr weiß ich darüber gar nicht. Deshalb gucke ich mir vielleicht mal an. Du hast mal die beste Waffe oder irgendwie sowas
gepackt. Ja, genau. Der Kataklyst, ja. Wo ich dann zigmal verbessert wurde, dass der doch im Film vorkommt, was er wohl auch tut. Also
Fehler wurden gemacht.
Ja, man kann sich ja nicht immer jeden Film nochmal vor jeder Folge, die man aufnimmt, anschauen. Deswegen muss man so ein bisschen aus seinem Gedächtnisrepertoire manchmal auch schöpfen.
Leider nicht.
Ja. Das, ja. Und dann ist auf einmal Johnny Depp bei Departed.
Okay, wir beenden das Ganze auch mit einer kleinen Quatschfrage. Und zwar wollte ich von euch wissen, welche drei Figuren aus Herr der Ringe würden eine famose Band abgeben?
Ja, also da genau, genau so habe ich auf die Frage auch reagiert. Und da habe ich das einfach zur Gelegenheit genommen, einen Charakter zu nehmen, der in den Filmen nicht vorkommt. Tom Bombadil ist ein begnadeter Sänger, neben vielen anderen Dingen auch in den Büchern. Und Tom Bombadil und dann als Background-Sänger Merry und Pippin oder sowas. Das würde doch eine famose Band abgeben, ja, die tatsächlich auch wunderschöne Lieder kredenzen kann dem Publikum, ich denke.
Fühle ich. Ich bin mehr so in Richtung Metal-Band gegangen. Und was viele tatsächlich nicht wissen, ist, dass Gimli ein begnadeter Schlagzeuger ist, zum Beispiel.
Echt, ja?
Also so wie er mit den Äxten schwingen kann, kann er auch mit den Drumsticks umgehen. Das ist für ihn gar kein Stress. Und Gandalf kann tatsächlich extrem gut E-Gitarre spielen. Das geht so ein bisschen in Richtung Tenacious D, muss man sich das vorstellen. So. Also Gandalf an der E-Gitarre sehe ich. Und dann tatsächlich als Frontsängerin Arwen. Ja, also die eher unscheinbare, aber da blüht sie richtig auf in ihrer Metalband.
So Nightwish Evanescence-mäßig.
Genau, genau, so in diese Richtung. Okay. Genau. Mit Gandalf, Gimli und Arwen als Frontsängerin.
Ja, ich bin auch Richtung Metalband und ich finde es gut, dass Gimli scheinbar in zwei Bands gleichzeitig spielt, weil ich habe den leider auch am Schlagzeug sitzen. Ich denke, das kriegt er verdammt gut hin. Aragorn ist für mich dann auch so ein bisschen metalmäßig Gesang und Gitarre. Da fetzt er ein bisschen was. Und im Hintergrund am Bass ist Baumbart, der einfach über seine Stimme so ein bisschen den Bass bringt. Und da muss man sich vorstellen, dass man, weiß ich nicht, im Auenland in irgendeine Kneipe reinkommt und dann hängen die drei da vorne irgendwie auf der Bühne und schmettern den guten alten Bänger, auf den Tisch kommt heute ein Fisch oder ich weiß es nicht. Ich stelle es mir sehr amüsant vor.
Vor allem und Baumbart, der wie groß ist?
Ich wollte gerade sagen, und jetzt, wo wir wissen, dass Baumbart nämlich nur 1 Meter, weiß ich nicht, 70 groß ist.
Es waren, glaube ich, 3 Meter irgendwas, oder?
Ja, irgendwie knapp 4 Meter, ich weiß selber nicht mehr. Aber kleiner als erwartet.
Also wir waren ja bei...
Passt der auch in die Bar rein vielleicht?
Genau, wir waren nämlich ja bei 15 oder...
Wir waren irgendwie bei 30 oder so. Ja, ja, zum Teil, ja.
Ja. Oh ja. Alright. So, also, wir sind durch.
Ja, wir sind durch und wir rappen es hier einfach ab.
Verpassen mich Johnny Depp in die Party. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.